Psalm 3. Hört nun Gottes Wort. Ein Psalm von David, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Herr, wie zahlreich sind meine Bedränger. Viele erheben sich gegen mich. Viele sagen von mir, es gibt keine Rettung für ihn bei Gott. Du aber, Herr, bist ein Schild um mich her, meine Ehre und der mein Haupt emporhebt. Mit meiner Stimme rufe ich zum Herrn und er antwortet mir von seinem heiligen Berg. Ich legte mich nieder und schlief. Ich erwachte, denn der Herr stützt mich. Ich fürchte mich nicht vor Zehntausenden Kriegsvolks, die ringsum mich belagern. Steh auf, Herr, rette mich, mein Gott, denn du hast alle meine Feinde auf die Backe geschlagen, die Zähne der Gottlosen hast du zerschmettert. Bei dem Herrn ist die Rettung, dein Segen komme auf dein Volk. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Gott, unser Vater, wir danken dir für die Gebete, die du uns in deinem Wort schenkst. Und heute Morgen, wo wir dein Wort gemeinsam hören, jetzt in dieser Predigt beten wir, dass du uns Herzen gibst, die dich suchen. Wir beten, dass du zu uns redest, dass du meine Worte unter deine Führung bringst und dass du das Nachsinnen unserer Herzen auf dich hinausrichtest. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Ihr dürft gerne euch setzen. Seit vorletztem Jahr, wie die meisten von euch wissen, leben wir als Familie im Taunus. Und ich genieße es sehr, dort mit meiner Familie zu leben. Ich glaube, nie zuvor, das kann ich sagen, habe ich so viel Zeit im Wald verbracht. Und was mich immer wieder erstaunt an den Wäldern rund um Wiesbaden herum, ist, wenn man mal sich aufmacht und den Wald etwas mehr erkunden will, findet man eine Unmenge an Abzweigungen. Und wenn man sich dann auf der Karte anschaut, sieht man, wow, es ist ein wahnsinniges Netz an Wegen und Pfaden. Und es gibt unendlich viele Möglichkeiten, wo man genau hinwandern will und was man entdecken will. Und wenn man sich einfach mal so aufmacht, in den Wald zu gehen, sieht man immer wieder, dass es Überraschungen gibt. Wo führt mich dieser Weg hin? Vor allem, wenn man noch nie dort unterwegs war. Und dieses Bild eines Waldes, in dem es unendlich viele Möglichkeiten gibt, Pfade zu erkunden und neue Ziele zu entdecken, das ist auch eigentlich ein ganz gutes Bild für die Art der Gebete, die wir in den Psalmen lesen. Das Psalmbuch, der Psalter, ist ja hauptsächlich ein Gebetbuch. Es ist Gottes Gebetbuch. Und mit dem Gebet ist es immer wieder so, dass wir manchmal zu Anfang nicht genau wissen, wo es uns hinführt. Gebete sind wie Wege. Und manchmal führen diese Gebete zu tieferer Gottes- oder auch Selbsterkenntnis. Wir lernen Gott besser kennen im Gebet. Und wir wissen vielleicht zu Anfang nicht, was wir genau von Gott kennenlernen werden. Oftmals hilft uns das Gebet auch, uns selbst besser zu erkennen. Manchmal hilft uns das Gebet, unsere Situation besser zu verstehen. Gott gebraucht das Gebet auf so unendlich viele Art und Weise in unserem Leben. Aber es ist immer wieder wie ein Weg, dessen Ziel wir am Anfang noch nicht ganz vor Augen haben. Und so ist es auch mit Psalm 3. Psalm 3 ist ein sehr kurzer Psalm. Und auch dieser Psalm weist uns sozusagen einen Weg. Er weist uns einen Weg. Wir lernen hier vier ganz grundlegende Wahrheiten über das biblische Gebet überhaupt. Was meinen wir mit biblischem Gebet? Wir wollen unser Gebet so anordnen, wie uns das die Bibel lehrt. Wir wollen die Bibel gebrauchen, auch als Gottes Wort, um beten zu lernen. Wie hilft uns die Schrift, wie hilft uns Gottes Wort, beten zu lernen? Und dieser Psalm ist dafür ein Beispiel. Wir lernen hier ganz grundlegende Wahrheiten über das biblische Gebet und die wollen wir anhand dieses kurzen Psalmes nachverfolgen. Und die erste Wahrheit, ich habe es euch aufgeschrieben in euren Zetteln, aber ihr müsst aufpassen, um das Ende des Satzes mitzubekommen. Biblisches Gebet erlaubt uns ernüchternde Ehrlichkeit. Biblisches Gebet erlaubt uns ernüchternde Ehrlichkeit. Ihr habt ja gesehen in der Überschrift, Psalm 3 ist einer der vielen Psalmen, vor allem im zu Beginn des Psalters, der von David stammt, König David, dem großen König Israels. Und es ist einer der wenigen Psalmen, für den wir nicht nur den Autor haben, sondern auch die Situation, aus der dieser Psalm erwachsen ist. Als er David vor seinem Sohn Absalom floh, diese Psalmenüberschriften, müssen wir wissen, wurden später vermutlich hinzugefügt, sind ja in der dritten Person hier von David wird berichtet, also es handelt von David, aber David ist es, der hier selber betet, also kamen im Nachhinein dazu, aber diese Situationenbeschreibung, die uns diese Überschrift bietet, passt sehr gut zum Inhalt. Was war also los im Leben Davids? Das lesen wir im 2. Samuel-Buch. Und die zweite Hälfte des 2. Samuel-Buches berichtet von mehreren Widrigkeiten in Davids Leben. Zu Anfang sehen wir sehr viel Erfolg. Gott hatte ja David verheißen, er wird durch ihn die Königsdynastie in Israel segnen. Und er kommt zu diesem Erfolg, Gott segnet ihn, Gott setzt ihn ein als König über ganz Israel. Doch dann, so ungefähr zur Mitte des 2. Samuel-Buches, kommt es zu einem wichtigen und einschneidenden Bruch. David beging eine fundamental, ja, verheerende Sünde, einen entscheidenden Fehler. Er nahm sich eine Frau, die einem anderen Mann gehörte, zeugte ein Kind mit ihr und als ob das nicht genug ist, lässt er den Mann der Frau hinrichten oder umbringen. Gott hatte ihm danach dann verheißen, dass er zwar seine Sünde ihm vergeben würde, dass aber all die Konsequenzen dieser Sünde ihn weiterhin beschäftigt halten werden. Also als Züchtigung für seine Sünde schickt Gott einiges an Widrigkeiten in sein Leben. Gott gab David, aber die Konsequenzen seiner Sünde blieben spürbar. Und Teil dieser Konsequenzen war, dass sein eigener Sohn Absalom sich gegen David auflehnt. Er rebelliert gegen seinen Vater. Und dieser Sohn Absalom ist anfangs sehr erfolgreich. Er sammelt sozusagen Leute um sich herum. Er beginnt eine verschwörerische Kampagne gegen seinen Vater, um ihn zu stürzen als den Throninhaber. Und als Folge dessen muss David aus Jerusalem, der heiligen Stadt, fliehen. Also, David wird von seinem eigenen Sohn verraten und muss auf die Flucht. Und das ist der Kontext, den uns diese Überschrift überliefert. Aber wir sollten nicht zu sehr bei dieser Situation bleiben, auch wenn diese Situation sehr gut zu diesem Inhalt dieses Psalms passt. Dieses Gebet ist nicht nur damals für David entstanden. Es ist auch für das Leben, für das ganze Leben von Gottes Volk. Und so ist es immer wieder mit den Psalmen. Die Psalmen helfen uns in allen möglichen Situationen, uns zu Gott zu wenden. Wir begegnen hier ursprünglich einem echten Menschen, der in einer echten Not ist und mit dieser Not zu Gott kommt. Aber seine Situation dient uns als ein Beispiel. Es ist eine sehr übliche Szene im Leben von Gottes Kindern. Und so lesen wir im Psalm 2, in Vers 2, Herr, wie zahlreich sind meine Bedränger. So beginnt David sein Gebet. Viele erheben sich gegen mich. Also wir sehen hier zuerst einmal, David verschweigt nicht, dass es eng wird. Es sieht schlecht aus. Er verschweigt nicht die Schwierigkeit seiner Lage. Er redet sehr unverblümt darüber, dass er in großer Not ist. Und hier lernen wir eine erste ganz wichtige Lektion für unser Gebetsleben. Die Beter, die wir in der Bibel kennenlernen und ihre Gebete, machen kein Hehl daraus, dass es schlecht um sie steht. Wir sehen hier keine schüchterne Zurückhaltung, sondern David rennt auf Gott zu und offenbart ihm, wie es um ihn steht. Die ganzen Psalmen sind voller Ausdrücke für Menschen, die mit Gott ringen. Also nicht Menschen, die vor Gott kommen und die Situation irgendwie zu verschönern versuchen, sondern Menschen, die mit Gott ringen. Es sind ehrliche Gebete, die natürlich nie respektlos sind gegenüber Gott, aber doch offen und ehrlich. Die kein Hehl um die bedrückenden Umstände machen, aber auch nicht die inneren Sorgen, die innere Not. Und so auch David hier. Er sagt, es ist mir zu viel. Meine Situation wächst mir über den Kopf und ich kann hier nichts ausrichten. Also das Leben mit dem Gott der Bibel erfordert nicht, dass wir der Realität irgendwie entfliehen. Es erfordert nicht, dass wir Dinge schönreden. Als Christen dürfen wir die wirklich schweren Dinge ins Gebet mit hineinnehmen. Und deswegen bietet uns das Gebet so eine wichtige Zuflucht. Wir dürfen zu Gott kommen und ihm sagen, meine Sorgen sind mir zu groß. Meine Sorgen werden mir zu überwältigend. Ich weiß nicht, wie ich die nächste Prüfung überstehen soll. Meine Schmerzen sind unerträglich. Ich fürchte mich manchmal vor dem Moment, an dem ich sterben werde. Ich bin manchmal von Zweifeln geplagt. Ich weiß manchmal nicht, ob mich meine Sünde nicht doch noch einholen wird. All diese ganz, ganz schweren Dinge können wir ins Gebet mit reinnehmen. All das hat Platz im Gebet. Die Frage ist also, betest du so zu Gott? Betest du dann, wenn es richtig schwer wird? Wenn es richtig schwer wird? Und David belässt es dann nicht bei dieser Beschreibung, er gibt uns noch mehr. In Vers 3 zitiert er seine Bedränger und sagt, viele sagen von mir, also er redet zu Gott und erzählt Gott, was die Leute sagen. Sie sagen, es gibt keine Rettung für ihn bei Gott. Also um es mal etwas schönredend auszudrücken, er ist nicht gerade in ermutigender Gemeinschaft. Okay? Die Leute sagen, für dich gibt es keine Rettung bei Gott. Also sie wollen seine Gotteszuversicht zersetzen. Das aushöhlen, was doch am wichtigsten ist in seinem Leben. Vielleicht denken die Leute hier, wir wissen, wir haben gerade gesagt, die Sünde, die David begangen hat, vielleicht denken sie an diese Sünde und sagen, Gott hat ihn sowieso aufgegeben wegen seiner Sünde. Auf jeden Fall nutzen sie die zerschmetterndste Waffe, die es überhaupt gibt. Wir höhlen dein Gottvertrauen aus. Deine Hoffnung in Gott machen wir zunichte. Vielleicht ging es dir auch schon mal so. Denk mal an dein Leben und denk an die ganzen Stimmen, die auf dich einreden wollen und die dich vielleicht von genau dieser Sache überreden wollen, die dich genau von dieser Sache überzeugen wollen. Als Jesus Nachfolger in dieser Welt zu leben, bringt es mit sich, dass wir ständigen Spottreden ausgesetzt sind. So ging es Gottes Kindern schon immer. Und vielleicht ist es in deinem Leben ganz konkret so, dass Menschen dir ganz genau das vorhalten, was sie hier David vorhalten wollen. Aber wenn es auch indirekter ist, klar ist, dass für uns alle gilt, wir sind ständig Stimmen ausgesetzt, die uns eine ähnliche Botschaft irgendwie aufdrängen wollen. Manchmal direkt, aber ganz oft auf indirekte Weise. Leute sagen, was, du glaubst, dass du errettet bist und mit dem ewigen Schöpfergott versöhnt bist, weil jemand vor 2000 Jahren an einem römischen Kreuz für dich gestorben ist. Ist das wirklich dein Glaube? Christen waren seit frühester Zeit mit so einem Druck ausgesetzt. Wusstest du, wo wir die erste Darstellung des Kreuzestodes Jesu finden? Die erste Darstellung der Kreuzigung Christi finden wir nicht in einem christlichen Gottesdienst oder als Symbol, das irgendwie Christen gebrauchen, um ihren Glauben zu bekennen, sondern die erste Darstellung der Kreuzigung Christi finden wir im sogenannten Alexamenos Graffito, von dem vielleicht die meisten von uns noch nichts gehört haben. Aber dieses Graffito, ja, davon kommen wir das Wort Graffiti, dieses Graffito ist eine Zeichnung, die ausgegraben und gefunden wurde in Rom. Und es war eine heidnische Zeichnung, also nicht gerade von jemandem gezeichnet, der ein Christ war, sondern von einem Gegner, der auf dieser Zeichnung Jesus als ein Esel am Kreuz sterbend darstellt. Und vor diesem Kreuz, an dem dieser Esel stirbt, das Jesus darstellen soll, steht ein Christ, Alexamenos, der dieses Kreuz anbetet. Und drunter steht, Alexamenos verehrt Gott. Also unter so einem Klima, unter so einem Klima des Spottes wuchs die früheste Gemeinde. Es war von Anfang an so, dass Christen Stimmen ausgesetzt waren, die ihren Glauben zunichte machen wollten. Und so finden wir schon David hier. Die Leute wollten ihm sagen, bei Gott ist für dich keine Rettung. Bei Gott kannst du keine Hoffnung finden. Viele sagen von mir, es gibt keine Rettung für ihn bei Gott. Damit musste David leben. Vielleicht hast auch du Ähnliches erlebt. Und biblisch zu beten bedeutet auch, dass wir diese Dinge in unser Gebet mit hineinnehmen. Gott kann diese Dinge ertragen. Gott kann es ertragen, wenn wir solche Nöte zu ihm bringen. David klagt seine Not vor Gott, aber dann sieht er in der Begegnung mit Gott, dass diese Stimmen seiner Bedrängung nicht final sind. Es ist nicht die letzte Stimme, die er hört, sondern Gottes Stimme ist die finale Stimme. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Biblisches Gebet ermöglicht uns entscheidende Neuorientierung. Entscheidende Neuorientierung. Wir sahen, David zeigt hier einen sehr krassen Realitätssinn, aber dabei bleibt es nicht. Es gibt eine Neuorientierung, die sehen wir in Vers 4. Dort sehen wir einen Wandel. Es beginnt mit den Worten, du aber. Er richtet sich zu Gott und sagt, du aber. Egal, was die Feinde sagen, egal, was die Leute um ihn herum ihm sagen wollen, dabei bleibt es nicht. Es gibt ein Du in unserem Gebet. Wir reden nicht in die leere Luft hinein, sondern es gibt ein Du, es gibt ein Gegenüber und es gibt ein Aber. Zwei wunderbare Worte. Du aber, Herr, bist ein Schild um mich her, meine Ehre und der mein Haupt emporhebt. Also David richtet seinen Blick auf Gott und vergegenwärtigt sich nicht bloß, wer Gott im Allgemeinen ist, sondern er sagt, was Gott für ihn ist. Du bist mein Schild. Sag nicht, du bist der allmächtige Gott im Allgemeinen, sondern du bist mein Schild. Ich sage es immer wieder so gern, wie Martin Luther es mal ausgedrückt hat. Ich glaube, es stammt ursprünglich von Martin Luther. Der christliche Glaube hat mit Personalpronomen zu tun. Das meinte er damit, es geht um meinen Gott. Nicht nur einen Gott, sondern meinen Gott. Und so sagt David, du bist mein Schild. Und hier sehen wir, biblisches Gebet erlaubt uns zwar, dass wir nüchtern sind in Bezug auf die Situation, wie sie ist, und dass wir ehrlich sind, aber dann auch, dass es eine entscheidende Neuorientierung geben kann, dass es dabei nicht bleibt. Du aber bist ein Schild um mich her. Und dieses Bild vom Schild, ich habe es mal nachgeschaut, tritt immer wieder auf im Alten Testament, ein wunderbares Bild. Und übrigens ist hier nicht das Straßenschild gemeint, sondern der Schutzschild. Ja, es ist der Schutzschild und das Straßenschild, habe ich gelernt diese Woche. Und was macht ein Schutzschild? Das sagt schon das Wort selber aus, ein Schutzschild bietet uns Schutz. Also so ein Schild kann nicht aus Styropor bestehen, sondern es muss solide sein, es muss robust sein, um seinen Zweck zu erfüllen. Was macht so ein Schild nützlich? Seine Stabilität. Das ist, was aushält, das ist, was ertragen kann. Und David redet hier vom besten Schutz, den es gibt. Der souveräne, allmächtige, ewige Gott ist mein Schild, mein Schutz. Manchmal geht es dir vielleicht so in deinen schweren Situationen, in den schweren Dingen deines Lebens, dass du dich einfach nur verstecken willst. Ging es dir vielleicht schon mal so? Du willst dich einfach nur verstecken. Vielleicht willst du wegrennen und dich irgendwo einfach nur bergen und dabei sitzen bleiben und warten, bis das Übel vorübergezogen ist. Und wenn du durch Christus zu Gott gehörst, dann ist genau das das Bild, was Gottes Wort für dich bereithält, dass Gott dir ein Bergungsort ist. Zweitens sagt David dann, du bist meine Ehre. Ähnlich sagt er das auch im Psalm 62, da sagt er, auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre. David hatte ja die schwere Erfahrung gemacht, dass Menschen ihn verlassen haben. Sein eigener Sohn hat ihn verraten und er musste als der König, der gerade noch gefeiert wurde, die Stadt verlassen, sozusagen in einer Nacht- und Nebelaktion. Also wo ist da noch Ehre für den König? Aber Gott schaut nicht auf seinen Stand, wo er ist, seinen Status, sondern er schaut auf Gott. Er findet in ihm seine Ehre. Wie frei würde dein Leben und mein Leben, wie frei würden wir sein, wenn wir wüssten, dass unsere Ehre an Gott gebunden ist? Dass es nicht davon abhängt, was ich für einen Status habe vor anderen, nicht davon abhängt, was ich für einen Status habe in den Augen dieser Welt, sondern dass Gott meine Ehre erhält. Wir reden ja in unserem Land, in unserer Kultur, in unserem Kulturkreis relativ wenig davon, dass wir Ehre haben. Das ist in östlichen Kulturen natürlich ganz anders. Stattdessen reden wir aber von ähnlichen Dingen, glaube ich. Wir reden von Würde. Das, was mein Leben gewichtig macht, was mein Leben wertvoll macht, was mein Leben erhaltenswert macht, das, was mein Leben, ja, gewichtig macht. Und wenn du in Christus bist, dann ist das, was dein Leben gewichtig macht, das, was dein Leben wirklich bedeutsam macht, nicht an die Anerkennung anderer gebunden oder an die Gunst der Stunde, sondern an Christus, an Gott hängt deine Würde. Und dann sagt David darauf aufbauend, du bist es, der mein Haupt emporhebt. Und das ist ein Bild, das wir alle sehr gut verstehen können. Wir sagen manchmal, er ging erhobenen Hauptes davon. Wir wissen, jemand, der ein erhobenes Haupt hat, der ist nicht nur davon gekommen, sondern er kann sagen, Ich stehe über all dem. Ich stehe über den Umständen. Und David hat gerade seine Realität klar geschildert. Es steht nicht gut um ihn. Aber Gott ist es, der dennoch mein Haupt emporhebt. Und mit dieser entscheidenden Neuorientierung ruft David dann in Vers 5 zum Herrn, zu seinem Gott. Und er ist sich der Erhöhung durch Gott gewiss. Er sagt, er antwortet mir von seinem heiligen Berg. Was ist dieser heilige Berg? Es ist nicht nur irgendein Berg, sondern es ist im Alten Testament der Berg Zion. Der Berg bei Jerusalem, wo der Tempel später errichtet wird. Dort, wo Gott Gemeinschaft, Begegnung hält mit seinem Volk. Und denkt nochmal daran zurück, denn wo ist David im Moment? Er ist nicht in der heiligen Stadt. Er sagt also nicht, ich erhebe meinen Blick direkt zu dem heiligen Berg Zion, wo ich hier in meinem Palast throne als der König, sondern er ist auf der Flucht. Und der noch damals mobile Tempel, also die Tempellade, die Bundeslade, damals gab es noch keinen stationären Tempel, der kommt erst unter Davids Sohn Salomo, aber es war die Bundeslade. Und dieser mobile Tempel war wo zu diesem Zeitpunkt? David hatte ihn in Jerusalem gelassen. David war auf der Flucht. Es gab diesen heiligen Berg nicht physisch konkret, wo er sich hinwenden konnte. Also das Symbol für Gottes Gegenwart in Israel war eigentlich außer Sichtweite für David. Und er sagt dennoch, ich erhebe meinen Blick zu Gott und er wird mir antworten von seinem heiligen Berg. David weiß, es gibt eine tiefere Realität, die sich hinter diesem heiligen Berg verbirgt. Es braucht nicht den physischen Ort letztlich, sondern die Realität, dass Gott mich erhört. Und wie können, und das verbindet ihn mit uns, denn wie können wir wissen, wir schauen nicht auf einen heiligen Berg, wie können wir wissen, dass Gott uns erhört? Durch die Erfüllung des Bildes des heiligen Berges. Und wer ist das? Es ist Jesus. Jesus selbst ist der letztliche Garant, dass Gott mein Gebet erhört. Wenn man darüber nachdenkt, es ist eine entscheidende Frage, wie kann ich eigentlich wissen, dass dieser Gott mich erhört? Wie kann ich eigentlich wissen, dass ich ja, zuversichtlich sein kann, dass Gott mich auch erhören wird, dass er mir antworten wird? Die Antwort ist Jesus allein. Er erfüllt diesen heiligen Berg für uns. Und das sagt Gott ganz konkret im vorherigen Psalm, Psalm 2, Vers 6, wo Gott sagt, habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Und wer ist dieser König? Letztlich nicht ein vorübergehender König über Juda, sondern Jesus. Jesus erfüllt es. Er ist der Zugang für uns zu Gott. Es ist wie, als hätte er diesen eisernen Vorhang, der zwischen dem heiligen Gott und uns besteht, durchgetrennt hat und uns Zugang gegeben hat, dass wir uns Gott nahen können. Und eine der wunderbaren Privilegien, die wir durch ihn haben, ist, dass wir freien Zugang haben zu Gott. Das ist also Davids entscheidende Neuorientierung. Alles Mögliche ist hier reingepackt. Wo er sich zu Gott richtet, sieht er, wie er sich neu orientieren kann. Und das führt zum dritten Punkt. Biblisches Gebet schenkt uns dann, darauf aufbauend, tröstende Vergewisserung. Tröstende Vergewisserung. Also nachdem David zu Gott geschaut hat, verändert sich sein Blick auf seine Situation in Vers 6. Auf einmal lesen wir da, gerade war noch Unruhe und Panik und jetzt sagt er, ich legte mich nieder und schlief. Ich erwachte, denn der Herr schützt mich. Deswegen nennen wir diesen Psalm den Morgenpsalm. David sagt inmitten größter Anfeindungen, ich legte mich nieder und schlief. Ich erwachte, denn der Herr schützt mich. Mit welcher Haltung du ins Bett gehst, heute Abend, gestern Abend, an jedem neuen Abend, sagt ziemlich viel darüber aus, was in deinem Leben los ist. Mit welcher Haltung gehst du ins Bett? Manch einem von uns graut es davor, ins Bett zu gehen. Weil wenn wir uns dann mal hingelegt haben und der Tag mit all seinem Tagewerk vorüber ist, dann liegen wir still, dann ist es dunkel und dann beginnen die Gedanken zu kreisen. So ist es schmerzhaft für uns, für viele von uns, die Erfahrung. Oftmals legen wir uns natürlich einfach so ins Bett, weil wir es machen und weil wir uns keine Gedanken darüber machen, weil wir es einfach tun, um wieder neue Kraft zu schöpfen und weil wir müde sind. Wir machen uns keine Gedanken darüber. Aber sich niederzulegen und zu schlafen zeigt doch, dass wir ohnmächtig sind. Wir legen uns hin, wir schalten die Welt ab und wir geben uns einfach so hin und haben in der Zeit unseres Schlafes keine Verfügung über die Situation. Wir bringen dabei zum Ausdruck, wir sind angewiesen, wir sind ohnmächtig. Und David sagt hier, trotz aller Gefahr und Bedrohung, der Herr stützt mich. Deshalb kann ich loslassen. Deswegen kann ich ruhig schlafen. Der Herr stützt mich. Es ist wie, als würde er sich ins Bett legen und Gottes Souveränität, wie es mal jemand ausgedrückt hat, Gottes Souveränität als sein Kopfkissen nehmen. Wenn Gott mein Schild ist, dann kann ich ruhig schlafen. Vielleicht denkt ihr hier an Jesus, so musste ich denken während der Vorbereitung. Jesus, der im Boot liegt und schläft, zutiefst schläft, als die Jünger auf einmal aufhorchen und sehen, es bahnt sich ein Sturm an und der Wind und die Wellen machen ihnen Angst und Jesus liegt still im Boot und schläft. Dass du heute Morgen wach werden und aufstehen konntest, verdankst du Gottes stützender Hand. Das wusste David. Und Davids neu gewonnene Gewissheit reicht noch viel weiter als nur über einen guten und gesunden Schlaf. In Vers 7 hören wir auf einmal etwas ganz anderes als noch zu Anfang des Psalms. Plötzlich kann kommen, was wolle. Ich bin furchtlos. Unter Gottes Schutz zu stehen bedeutet nicht, dass die Bedrohung aufhört. Davids Situation von außen betrachtet hat sich nicht verändert. Er wird vermutlich noch immer, während er betet, weiterhin der Bedrohung ausgesetzt sein. Also es bedeutet nicht, dass die Bedrohung auch in unserem Leben aufhört, dass sich die äußerlichen Umstände wandeln. Es bedeutet aber, dass ich inmitten der Bedrohung furchtlos sein kann. Psalm 27 sagt David, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? Und wir sollten hier weiter über unser Leben nachdenken und es anwenden, nicht nur auf die Momente, in denen alles am Ende doch glatt läuft, nicht nur auf die Momente, wo es dann einen guten Ausgang gibt, wie hier für David, der letztlich bestätigt wird und wieder zurück nach Jerusalem kommen wird. Nein, das gilt auch für die Situationen, wo es am Ende schief läuft, wo es keinen sichtbaren Erfolg gibt für uns und für unsere Situation. Die Frage ist, was bleibt am Ende deiner Sicherheit, wenn all deine Sicherheitsnetze letztlich dich nicht mehr halten, wenn am Ende nur noch zerstörte Träume vor dir sind und wenn du ganz ernüchtert wurdest über die Wirklichkeit deines Lebens. Auch dann ist der Herr noch dein Licht und dein Heil. Es hängt nicht an den äußerlichen Umständen. Und David ist sich zutiefst gewiss, nichts mehr gibt es für mich zu fürchten. Und dennoch betet er weiter. Also es nützt nichts, wenn wir mal ein anderes Bild gebrauchen, es nützt nichts, ein brandneues Auto zu haben, mit allem drum und dran und dann keinen Schlüssel zu haben, mit dem ich das Auto auch benutzen kann. Wenn das Auto nur in der Garage steht, wird sich meine Freude über das neue Auto sehr stark verringern. Worauf will ich hinaus? So ist es auch mit Gottes guten Gaben, die er uns in seinem Wort, in seinem Evangelium zuspricht. Wir müssen sie sozusagen mit dem Schlüssel aufschließen und ergreifen, um sie in Besitz zu nehmen. So hat es mal der Reformator Calvin ausgesprochen und beschrieben, dass das Gebet ist wie ein Schlüssel, der diesen Schatz von Gottes Verheißungen aufschließt. Es reicht nicht nur, die Verheißungen zu haben, das Wissen um all das, sondern durch Gebet schließen wir es auf. Und so macht es auch David, der weiter betet. Steh auf, Herr, rette mich, mein Gott. Er beruft sich weiter auf Gott und er ist sich gewiss, Gottes Feinde werden zerstört werden. Das ist eine ganz allgemeine Wahrheit, die er hier zum Ausdruck bringt. Aber er wendet sie auf seine Situation an. Wer sich gegen Gott erhebt, wird nicht bestehen. Aber der Psalm endet nicht mit dem Gericht über Gottes Feinde, auch wenn das hier sehr real ist, sondern mit der Erinnerung an eine noch kostbarere Wahrheit. Und das ist unser letzter Punkt. Biblisches Gebet erinnert uns an eine bleibende Wahrheit. Und die sehen wir in Vers 9. Wir sahen schon, dass sich in diesem Gebet dieser Perspektivenwechsel ergibt. David von großer Not und Bedrängung wendet sich zu Gott und erfährt Neuorientierung. Und es geschieht in den Psalmen immer wieder. Und ich ermutige euch, die Psalmen so zu lesen. Wie verwandelt der Blick des Psalmisten, dessen der betet, wie verwandelt sich dieser Blick durch die Begegnung mit Gott? Was gewinnt er durch dieses Gebet? Das ist eine große Ermutigung für uns zum Gebet. Und diese große Wahrheit, die er in Vers 9 zum Ausdruck bringt, ist dafür das beste Beispiel. Das ist die beste Wahrheit, bei der wir angelangen können am Ende unserer Gebete. Er sagt, bei dem Herrn ist die Rettung. Und schau mal, was das für ein Gegensatz ist zu den Stimmen, die er anfänglich gehört hat. Die Leute, die ihm gesagt haben, es gibt keine Rettung für ihn bei Gott. Und jetzt kommt er am Ende des Gebetes dabei raus zu sagen, bei dem Herrn ist die Rettung. Er wurde überzeugt von Gott selbst. David musste neu erlernen, bei dem Herrn ist die Rettung. Und damit hat Davids Erfahrung ihn eigentlich tief hinein in das Herz der ganzen biblischen Botschaft geführt. Denn diese Wahrheit, bei dem Herrn ist die Rettung, das Heil, Rettung, Heil, oftmals dasselbe Wort. Bei Gott steht das Heil, bei Gott allein ist die Errettung. Das drückt das Herzen der ganzen Bibel aus. In Jesaja 43, Vers 11 spricht Gott, ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Retter. Oder Jona, der im Bauch des Fisches ist, sagt, bei dem Herrn ist Rettung. Ja, das ist die Rettung und Befreiung von Bedrohungen und Feinden, aber es verweist uns auf eine größere Errettung, auf die ganze Bibel hinarbeitet, die wir dann in der Apostelgeschichte zum Beispiel sehen, Apostelgeschichte 4,12, wo die Apostel bekennen, es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Und dann ganz am Ende der Bibel, im vorletzten Kapitel ungefähr, Offenbarung 19, Vers 1, da sehen wir nach dem großen Triumph, nach dem großen Sieg Gottes, letztlich über die ganze Weltgeschichte, wo er sein Volk gesammelt hat vor seinem Thron, die Vision, auf die alles hinzusteuert. Was sagt diese gesammelte Volksmenge vor Gott? Sie sagt, Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Macht sind unseres Gottes. Sie bekennen, das Heil gehört nur einem und nur einer kann das Heil geben und das ist Gott. Also es wurde zu Recht darauf hingewiesen, dass das das Zentrum in einer gewissen Weise der ganzen Bibel ist, dass bei Gott die Errettung ist. Und das ist die Wahrheit, die wir, die du und ich heute Morgen dringend brauchen. Denn es ist so, wie die Bibel sagt, im Grunde genommen sind wir alle verloren. Wenn wir was in unserem Leben verlieren, dann setzen wir unsere Hoffnung natürlich darauf, dass wir es wiederfinden. Oder in vielen Fällen, dass wir es irgendwie ersetzen können. Aber was, wenn du selbst verloren bist? Was, wenn du nicht nur was verlierst, sondern wenn du dein ganzes Leben verloren hast? Wenn du selbst verloren bist, dann kannst du dich nicht selbst wiederfinden. Verloren und abgeschnitten von Gott. Sodass die einzige Hoffnung, die du hast in deinem Leben, dass es Gottes ausgestreckte Hand ist, die sich dir zuwendet, dass es Gottes ausgestreckter Arm ist, der nach dir langt, um dich herauszuziehen, ohne dein eigenes Zutun, sodass du ganz 100% auf Gott angewiesen bist. Und genau dieser Gott begegnet dir in der Bibel und in Jesus Christus. Denn dieser Jesus hat genau das erlebt, was David hier in diesem Psalm durchmacht. Was haben die Leute, als er am Kreuz hing, gesagt? Gott soll ihn doch erretten. Gott soll ihn doch vom Kreuz runternehmen, wenn er an ihm gefallen hat. Es ist letztlich Jesu Erfahrung, die hier zum Ausdruck kommt. Und genau dadurch, dass Jesus an diesem Kreuz hing und Errettung gebraucht hat und Gott geschwiegen hat, haben wir Rettung. Es gibt nichts Großartigeres und Freudenvolleres als diese Wahrheit. Bei dem Herrn ist die Rettung. Und vor allem, wenn ich das sagen kann, für mich, dass für mich bei dem Herrn Rettung ist, für mein Leben. Und das ist die Wahrheit, die David durch das Gebet gewinnt. Und wir müssen sie dringend auch gewinnen. Und dann steht hier ganz als letztes noch eine Bitte, um Gottes Segen auf sein ganzes Volk. Und der endet sein Gebet nicht um Bitte für sich selbst, sondern er denkt auch noch an sein Volk. Er ist König. Natürlich muss er an sein Volk denken, aber das führt uns auch zu dieser wunderbaren Wahrheit, wie das Gebet in unserem Leben funktioniert. Das Gebet führt uns aus unserer Situation heraus zu Gott, wo sich alles verändert, und von Gott zurück zu unserem Nächsten. Bei dem Herrn ist die Rettung. Dafür sei ihm alle Ehre. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Gott, unser himmlischer Vater, bei dir ist das Heil. Und so kommen wir heute Morgen ganz angewiesen und abhängig auf dich, Herr, zu dir und sagen, Sei du der, der unser Retter ist. Sei du der, der unser Leben erlöst von der Sünde. Und komm du doch auch in unser Leben und errette uns von all unserem Leiden. Wir beten, Herr Jesus, dass du bald kommen magst und dass du alle Dinge für uns vollenden mögest und dass wir bis dahin auf dem Weg treu bleiben und uns festhalten an dir, dass wir lernen zu beten und zu rufen, weil du uns erhörst und weil bei dir die Errettung ist. In Jesu Namen. Amen.